Wir haben bewusst formuliert, obwohl das im Alten Testament ja steht, Jesus, der Hirte. Altes und Neues gehören untrennbar zusammen. Bevor wir irgendwas sonst sagen, sagen wir dieses Gebet. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Das Gebet, das Bekenntnis des David. Drei kurze Vorbemerkungen. Erstens, wir lesen Psalm 23 im Licht von Johannes 10, wo Jesus von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte. Da beruft er sich auf den Psalm 23 und noch öfters an anderen Stellen. Zweitens, Hirte. Wir wissen mindestens von zwei wichtigen biblischen Gestalten, die Hirten waren. Noch wer? David sowieso. Noch zwei. Amos. An entscheidender Stelle in Israels Geschichte, da kommt der Amos und kündigt Gottes Gericht und Eingreifen und Gnade an und sucht das Volk zur Umkehr zu bewegen. Einer der gewaltigen Propheten. Ich bin ein Hirte. Der Herr hat mich von der Herde weggerufen, sagt er. Und dann der Mose. 40 Jahre lang in der Wüste. Er hütete die Herden seines Schwiegervaters. Das ist gewiss kein einfacher Job in der Wüste. Solche Herden wirklich zu leiten, zu ernähren, für sie zu sorgen. An den Tieren lernen. An den Tieren lernen. Die Fürsorge. Sie sind ja völlig abhängig vom Hirten. Die Geduld. Tiere haben ihren eigenen Kopf, besonders Schafe. Die können grandig werden. Fürsorge, Geduld, Verantwortung für solch eine Herde zu übernehmen. Das ist eine Lehre, eine Lehrzeit, die der David und der Mose und der Amos gemacht haben, um in die große Aufgabe Führer, Leiter von ganz Israel zu sein, in das berufen zu werden. Jesus sagt ja zu dem Petrus direkt, weide meine Schafe. Hirte. Die dritte Vorbemerkung, Schafe. Das hebräische Wort heißt ganz wörtlich übersetzt, die Umherirrenden. Umherirrende. Schafe sind einigermaßen durchsetzungsfähige und kluge Tiere, aber ihnen fehlt der Orientierungssinn. Ein Schaf hat keinen Orientierungssinn. Es findet nicht von allein zur Herde oder gar in den Stall zurück. Das hat mir unser Schäfer Braun in Dettingen immer wieder erzählt, wenn er da seine Herde heimtreibt in den Stall oder in den Pferch, und dann fehlen eins oder zwei. Und er muss den ganzen Weg zurückgehen. Und dann findet er sie, die stehen da und schauen blöd und wissen nicht wohin. Sie laufen da und dort ohne Orientierungssinn. Das Zweite, was einem Schaf fehlt, ein Schaf hat drei Mängel. Das Erste, ohne Orientierungssinn. Das Zweite, ein Schaf weiß eigentlich nicht, was gut ist zum Fressen. Der Hirte muss vorher die ganze Weide abgehen und alle Giftpflanzen ausreißen, sonst würden die Schafe das fressen. Ein Schaf weiß nicht im Tiefsten, was ihm gut tut. Und das Dritte, würde der Hirte die Schafe nicht weitertreiben. Die Schafe bleiben auf ihrem Platz, die machen ihre eigene Weide kaputt. So lang, bis nichts mehr da ist. Merkt ihr? Schafe, die umherirrenden, die nicht wissen, was ihnen gut tut, die ihr eigenen Lebensraum kaputt machen, ist das Bild für uns Menschen. Das Bild für den natürlichen Menschen. Nach dem Paradies die Orientierung verloren. Wir drehen uns im Kreis, wir wissen nicht, wo geht unser Leben hin? Was hat es für einen Sinn? Der natürliche Mensch kann nicht richtig unterscheiden, was ihm gut tut, was gut ist für ihn und was schlecht ist. Er nimmt das Schlechte genauso und er richtet seinen eigenen Lebensraum zugrunde. Schafe. Wie der Mensch. Deshalb sagt Jesus, Matthäus 9, Vers 36, als er das Volk sah, da jammerte ihn. Denn sie waren, wie geht's weiter? Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Mensch ohne Gott. Deshalb ist es ein großartiges Bekenntnis. Jesus, der Hirte. Erstens, der Herr ist mein Hirte. Wie steht in eurer Bibel der Herr? Was ist da Besonderes? Großbuchstaben. Großbuchstaben. Was heißt das, wenn Herr in Großbuchstaben geschrieben ist? Da steht immer der Gottesname, Yahweh. Luther hat sich dem jüdischen Brauch angeschlossen, der Jude wird nie den Gottesnamen nennen. Es gibt ja das Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht vergeblich führen. Und sie haben fürchterlich Angst, dass sie das Gebot übertreten und deshalb sprechen sie den Namen gar nicht aus. Der Jude sagt Adonai, das heißt Herr. Und das hat Luther übernommen, aber zur Kennzeichnung, dass hier der Gottesname steht, ist das in Großbuchstaben geschrieben. Yahweh. Zunächst einmal in seiner ursprünglichsten Bedeutung, der da ist, der da war, der da kommt. Ich bin der Ewige, der Einzige, der Allmächtige. Yahweh. Der einzige Gott. In der Bibel wird immer wieder auch von den anderen Göttern geschrieben und berichtet. Lesen wir einmal Jesaja 44, ganz wichtiges Wort, um zu verstehen, wie die Bibel die anderen Götter oder was die Menschen dafür halten. Und wie sie sie anbeten, Jesaja 44, ab Vers 17. Oder Vers 17. Wir können den ganzen Zusammenhang lesen ab Vers 12. Wer hat's und liest laut?
Der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines Arms. Dabei wird er hungrig, sodass er nicht mehr kann, und trinkt auch kein Wasser, sodass er matt wird. Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen. In einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz, davon nimmt er und wärmt sich, auch zündet er es an und bäckt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht, ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott.
Da habt ihr mal die ganze, man möchte fast sagen, die biblische Ironie. Dass der Mensch alles macht und dann erschafft er sich seine Götter. Im einen Stück Holz ganz direkt, da schürt er das Feuer und macht seinen Braten und isst sich satt. Und das andere Stück Holz formt er zu eines Mannes Gestalt und fällt davor nieder und spricht, du bist mein Gott, errette mich. Wir können das hier nicht so nachvollziehen, aber jetzt, in den letzten Wochen, Indien wird immer mehr von den Hindus geprägt, in der gegenwärtigen Auseinandersetzung. Da stehen überall, und das nimmt unwahrscheinlich zu, diese Götzenfiguren. Wenn man allein von Vaisak nach Rajamandri, unserem zweiten Zentrum, fährt, da stehen unterwegs drei riesige Göttergestalten. Die sind über 20 Meter hoch, direkt neben der Autobahn. Da halten alle die Lastwagen, da gibt es immer Stau. Und dann verneigen sie sich davor. Aus Stein gemeißelt. Die Götter, sie sind nichts. Nichts. Allerdings, ich möchte das nicht so einfach verurteilen und sagen, die ist blöd. Oder die Menschen, die sind da nicht ganz bei Sinnen. Dass es so viele, jetzt zum Beispiel in Indien, Götter und Götzenbilder gibt, das zeigt erstens an, es lebt im Menschen ein Wissen um Göttliches. In jedem Menschen. Ein Wissen um Göttliches. Es gibt noch etwas über mir. Und es ist immer wieder beeindruckend, das mitzuerleben, was für ein Einsatz die Hindus zum Beispiel bringen, um ihren Göttern gefallen, um sie anzubeten. Es lebt in einem jeden Menschen das Wissen um Göttliches. Das Zweite, jeder Mensch weiß, ich bin abhängig von diesem Göttlichen. Ich bin abhängig. Und sie suchen seine Gunst zu erreichen. Und das Dritte, gerade bei den Hindus zu studieren, sie haben ja nicht nur Götzenbilder, sondern zum Beispiel der Hauptgott für ganz Indien ist der Fluss Ganges. Und dieser Fluss Ganges hat eine entscheidende Bedeutung. Wer in diesem Fluss untertaucht und sich wäscht, der hat Vergebung. Dessen Vergangenheit, so sagen die Hindus, ist bereinigt. Der Mensch sucht Vergebung, weil er weiß, ich bin ein Gescheiterter. Ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung. Wissen um Göttliches, Wissen, ich bin abhängig, Wissen, ich bin schuldig immer wieder. Es muss etwas da sein, was das wieder gut macht. Das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, gerade wenn man unterwegs ist in Indien, dass man ja nicht predigt, das ist alles nichts, sondern anknüpfen, wie der Paulus in Athen. Ich bin umhergegangen und habe eure Götterbilder gesehen. Und dann sagt er, und ich sah einen Altar, da war noch niemand drauf, von dem will ich jetzt reden. Er knüpft an. Das ist ganz wichtig für uns in der Begegnung heute mit unseren Zeitgenossen, wo so viele keine Ahnung mehr haben von Gott und Bibel und Kirche und auch nichts wissen wollen, dass wir versuchen anzuknüpfen. Anzuknüpfen zum Beispiel, die Nachbarin sagt, ach, bei uns geht's gerade ziemlich schwierig, unser Junge ist sehr krank und die Ärzte finden nicht, was ihm wirklich fehlt und wie man ihm helfen kann. Wir wissen eigentlich nicht mehr richtig, was wir tun sollen. Jetzt knüpf an und sag, ich kenne das in meinem Leben. Das gibt es. Und ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich habe angefangen zu beten. Das ist ein Anknüpfungspunkt. Genau an der Stelle, wo diese Frau sagt, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Probier's doch einmal und wende dich an diesen Jesus. Bete doch einmal. Nicht gleich schlecht machen. Oder unser Nachbar hat dieses Jahr wird's überhaupt nicht Wender. Herr Pfarrer, Sie haben doch gute Verbindungen nach oben. Ja, anknüpfen. Und jetzt nicht denken, er ist ein bisschen blöd, sondern sagen, ja, jeder hat Verbindungen nach oben. Jeder kann das. Ein Pfarrer hat nicht mehr Verbindung wie andere Menschen. Jeder kann zu diesem Gott rufen. Anknüpfungspunkte suchen. Yahweh, der Ewige, der Allmächtige, der einzige Gott. Die zweite Bedeutung dieses Namens Yahweh, nicht nur ich bin, sondern sogar gerichtet, ich bin für dich. So heißt das Hebräische ausführlich. Ich bin für dich. Der Gottesname ist dein Richtungsname. Er ist der Ewige, der Allmächtige. Aber er ist der, der für uns Menschen ist. Ich bin für dich. Das wird ja in Jesus unüberbietbar deutlich. Da kommt extra ein Engel vom Himmel und sagt der Maria, die musste nie überlegen mit dem Josef da im Kopf wälzen, wie soll denn das Kind heißen? Sondern da kommt ein Engel und sagt, ihr sollt ihn, wie heißen? Jesus, das heißt Gott hilft. Gott hilft. Das ist einzigartig in der religiösen Umwelt auf dieser ganzen Erde. Einzigartig. Ein Gott, der für mich da ist. Ein Gott, der Interesse hat an uns Menschen. Ein Gott, der uns liebt. Einzigartig und völlig unabhängig zunächst von unserer Qualität. Nicht erst, wenn wir liebenswert sind. Römer 5, Vers 10, da steht dort, lest mal nach, Römer 5, Vers 10.
Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind.
Hört ihr das? Versöhnt mit Gott, als wir noch Feinde waren. Das gilt für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Versöhnt mit Gott. Gott schaut nicht im Zorn auf die Menschheit. Versöhnt mit Gott. Allerdings ist das kein Zwangsgeschehen, sondern hineingehen in diese Versöhnung, das Annehmen. Wenn zwei miteinander im Streit sind, da nützt im Tiefsten dann wenig, wenn der eine sagt, ich bin versöhnt, mich geht das nichts mehr an. Der andere behält seinen Groll. Nein, das wird bewusst. Das ist der Anfang des Evangeliums. Deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen, Sünder zu suchen, die längst versöhnt sind mit Gott und ihnen das zu sagen, dass sie das für sich auch annehmen. Der biblische Begriff für dieses Annehmen ist zunächst einmal Erwählung. Was heißt denn Erwählung? Ich bin erwählt. Was meint ihr? Ich bin erwählt. Wer ist der Handelnde bei diesem Geschehen? Gott selber. Gott erwählt. Was heißt das aber für uns Menschen? Darf ich es mal in einem einfachen Beispiel deutlich machen, was das heißt? Früher haben wir uns da auf der Straße getroffen, so 10, 15 Buben und dann, jetzt kicken wir. Und dann wurden zwei Mannschaftsführer aufgestellt und die haben sich hingestellt. Und der Erste hat gesagt, es wurde ausgelost, wer darf als Erster? Und der hat gesagt, du Kurt, du kommst zu mir. Und dann kam der Nächste, der Zweite, der hat gesagt, Karl, du kommst zu mir. Und so haben sie nacheinander ihre Mannschaft zusammengestellt. Der dickliche Heiner, der blieb bis zum Schluss, aber der wurde auch noch erwählt, weil die Mannschaft musste ja voll werden. Wenn der Mannschaftsführer sagt, du, komm zu mir, spiel mit dir, spiel mit mir in meiner Mannschaft, das heißt erwählt. Das heißt erwählt. Der Mannschaftsführer ruft und jetzt kommt alles drauf an, ob ich mitspiele, ob ich mitgehe, ob ich sage ja. Das ist eigentlich das, was geschieht, wenn wir als Christen von Jesus reden und zu ihm einladen. Wir geben seine Erwählung weiter. Du, spiel mit. Komm mit in die Mannschaft Jesu. Mach mit. Ich kann mich nicht entschuldigen und sagen, ja, mich hat niemand erwählt. Ich bin nicht erwählt. Doch, doch, jeder Einzelne ist gerufen und erwählt, um mitzuspielen. Es liegt in meiner Hand, dass ich es ablehne. Aber so weit müssen wir mit jedem Menschen in unserer Umgebung, mit denen wir zusammenleben, so weit müssen wir auf jeden Fall deutlich werden, dass wir ihnen das sagen, du, Gott hat dich erwählt. Du kannst mitmachen. Er will dich. Du sollst dabei sein. Ob er es dann annimmt oder ablehnt, das können wir nicht erzwingen. Er hat uns versöhnt mit Gott, als wir noch Feinde waren. Der Herr Jahwe, der Gott für mich, Er ist mein Hirte, der für andere sorgt, der für uns sorgt. Jesus hat das in seiner ersten großen Predigt unüberbietbar deutlich gemacht, was das heißt. Sehe die Lilien an. Salomo in all seiner Pracht war nicht schöner gekleidet als sie. Die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht. Unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Und dann schließt er das zusammen: Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Das sind ja für uns tägliche, existenzielle, lebenswichtigste Fragen. Und das beschäftigt uns ganz arg, dass wir das wieder einüben. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Er sorgt für euch. Das heißt nicht, ich sitze hin und warte dann am von mir aus schon gedeckten Tisch, der himmlische Vater weiß, sondern er gibt mir in meine Hände, dass ich selber nehmen darf. Unsere indischen Brüder und Schwestern in ihrer Situation der Bedürftigkeit, die lernen das auf ganz andere Weise als wir. Dass Jesus tatsächlich für uns sorgt. Dass er tatsächlich in allen Einzelheiten unseres Lebens der ist, der Fürsorge tut. Bis in die kleinsten Kleinigkeiten. Unser Normalverhalten ist, wir brauchen das nicht. Wir brauchen das nicht. Wir haben genug in der Regel. Wir brauchen es nicht. Darum beten wir auch nicht und bitten auch nicht, sondern wir haben's. Gut, wichtig, dass wir für alles das beten. Es ist mir schon als Bub mal aufgegangen, als mein Vater, der ging mit mir einen Anzug kaufen. Es war der erste Anzug, den ich bekommen habe. War beim Breuninger in Stuttgart. Und dann ging er zielstrebig in diese Anzugabteilung und hat gesagt, ich möchte gern einen Anzug, Farbe dunkelblau, Größe, ich weiß nicht mehr, wie groß ich da war, Preis ungefähr 100 Mark. Der Verkäufer ist an so einen Ständer hingegangen, hat er durchgesucht und hat einen Anzug gebracht. Mein Vater hat gesagt, probier ihn an. Der hat gepasst und hat gesagt, gut, den nehmen wir. War in 5 Minuten erledigt. Und ich habe nachher gesagt, wie hast du das so gemacht? Dann hat er gesagt, denkst du, dass ich dafür nicht lange gebetet habe, bevor ich mit dir Anzug kaufen gegangen bin? Er hat das vorgebetet. Da habe ich vieles für mich selber mitgenommen. Was wir so selbstverständlich tun, dass wir es vorbeten. Vorbeten. Der Herr sorgt, er bereitet zu. Er hilft mit dabei. Der für andere sorgt, gerade für die Herde. Zum Hirten gehört immer die Herde. Immer. Zu Gott gehört immer der Mensch. Das ist sein Willensentschluss. Im Konfirmandenricht haben wir das immer gesungen. Nicht durch Zufall stehe ich da. Gott hat mich gemacht. Und da gibt es auch ein anderes Lied. Du bist kein Kind des Zufalls. Keine Laune der Natur. Wie geht's weiter? Ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist gewollt. Ein Gedanke Gottes. Lasset uns Menschen machen. Das ist das erste Wort, das Gott spricht. Lasset uns Menschen machen. Zu Gott gehört der Mensch, zum Hirten gehört die Herde. Dass wir uns das auch einmal wieder bewusst machen. Du bist gewollt. Und da heißt es ja im Schöpfungsbericht, und er schuf den Menschen. Ganz wörtlich im Hebräischen, er bildete ihn als Kunstwerk. Er bildete ihn als Kunstwerk. Was da alles ineinander greift in unserem Körper, schon vom Äußeren her, das merkt man erst, wenn manche Sachen aufhören. Was da alles miteinander zusammenhängt. Ich lerne gerade zum Beispiel in der Krankengymnastik, wenn ich die Hände nicht mehr richtig einsetzen kann, das hat überhaupt nichts zunächst mit der Hand zu tun. Das sind die Schultermuskeln hier, die abbauen. Die muss man trainieren, dass wieder was mit der Hand kommt, wie das alles miteinander zusammenhängt und zusammenspielt, als Kunstwerk gemacht. Das ist unser Wert, unsere Würde. Und nicht nur der Adam und dann die Eva sind Handarbeit Gottes. Psalm 139, Vers 13. Gott hört nicht auf mit seiner Schöpfertätigkeit, gerade wenn es um uns Menschen geht. Psalm 139, Vers 13, was steht da? Du hast meine Nieren bereitet, hast mich gebildet im Mutterleibe. Dass ein Mensch entsteht, da hat Gott uns Menschen als Mann und Frau eine ganz große Gabe gegeben. Durch diese Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle, so entsteht ein Mensch, aber dann nicht automatisch. Du hast mich gebildet. Da ist Gott dabei. Da ist Gott dabei. Wir sind einzigartige Handarbeit Gottes. Einzigartige Handarbeit Gottes. Jeder von uns, so wie wir da sitzen. Und das sieht man auch. Keiner von uns gleicht dem anderen. Keiner. Lauter Originale. Das hat auch der Schäferbraun erzählt. Wenn ich so die Herde anschaue, sieht jedes Schaf gleich aus. Er kennt jedes Einzelne. Auch bei Schafen gilt das. Jedes hat seine Originalität. Jedes. Jedes Geschöpf auf dieser Erde. Und wir Menschen im Besonderen. Einzigartig. Handarbeit Gottes. Wir machen Gott oft Schande, wenn wir sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts. Unsere Minderwertigkeitskomplexe, damit machen wir dem Schöpfer Schande. Dass er etwas Missratenes geschaffen hat. Es gibt Missratenes in unserem Leben. Woran liegt das? Woran liegt das? Dass in unserem Leben so vieles auch missrät. Weil wir Negatives aufnehmen. Noch ein Grund. Weil wir ihn nicht wollen, sondern uns selber gestalten. Was noch? Weil wir in einer bösen Welt leben. Weil wir in einer bösen Welt leben. Und da leben auch wir Christen drin. Und diese Einflüsse, die da auf uns kommen, das fängt beim Essen an, was ich da alles aufnehme. Ich schaue gerade manchmal da im dritten Programm solche Sendungen ob mit dem Zucker und was da alles. Also wenn man so 2, 3 gesehen hat, dann möchte man am liebsten bloß noch Haferbrei essen. Aber das ist ja auch nicht so gesund. Ja, auch nicht so gesund. Da gibt es so Sendungen, da testen sie alle diese Lebensmittel und was da alles drin ist. Leute, es ist ein Wunder, dass manche noch gesund sind. Muss man echt sagen. Ist ein Wunder. Aber ich sehe das zum Beispiel, als ich vor 20 Jahren nach Indien kam, bei uns im Krankenhaus, da gab es keine Krebspatienten. Das gab es da nicht. Heute ist das fast so häufig wie bei uns in Europa. Das hängt ganz eng mit der Industrialisierung zusammen. Wenn wir früher mit dem Auto unterwegs waren, dann war es ein Aha-Erlebnis, wenn ein anderes Auto kam. Und heute ist alles überfüllt. Die sogenannten großen Märkte. Ich denke, dass das damit was zu tun hat. Ich bin kein Experte. Aber das ist augenscheinlich, je höher diese Lebensstandards, je höher diese fortschreitende Technisierung, umso größer die Krebsrate. Wir leben mittendrin als Christen, mittendrin. Und es ist eine Gnade, wenn der Herr uns die Gesundheit bewahrt, dass wir jeden Tag einmal danken dafür. Dass wir danken dafür. Das gehört zu dem, er ist mein Hirte. Mir wird, jetzt kommt ein steiler Satz, mir wird nichts mangeln. Ha. Fällt dir gar nichts, sei du Christ bist. Mir wird nichts mangeln. Können wir das wirklich mit Überzeugung sagen? Und mit dem David das mitbeten und mitbekennen? Mir wird nichts mangeln. Vielleicht hilft das Hebräische ein bisschen weiter noch. Dort heißt es nämlich, ich bin in Gemeinschaft. Das mir wird nichts mangeln. Das ist also auf das Verhältnis von Schaf und Hirte, wird das zurückgeführt. Der Herr ist mein Hirte, darum mir fehlt nichts, ich lebe mit ihm. Das ist das Entscheidende. Da geht es nicht um Sachen, sondern da geht es um ein Leben in erfüllter Gemeinschaft. Wie heißt dieser Millionärende? Donald, ist das der? Dagobert Duck. Das hat mir als Kind schon immer Eindruck gemacht. Der sitzt da in einem Keller und da ist ein Haufen Goldmünzen und der hockt oben drauf. Aber ist mit der ganzen Entenfamilie verstritten. Darf keiner zu ihm. Es geht um die Gemeinschaft. Das trägt unser Leben. Mir wird nichts mangeln. Ich lebe in der Geborgenheit. Das ist unser großer Irrtum, dass wir immer und immer wieder denken, und je entwickelter eine Gesellschaft ist, je reicher wir werden, umso mehr konzentrieren wir uns darauf, dass wir etwas besitzen, dass wir etwas haben. Ich habe mal wieder nachgeschlagen. 1. Timotheus 6. Lass uns das mal lesen zu diesem Thema. Mir wird nichts mangeln, was der Paulus schreibt. 1. Timotheus 6. Da findet er sehr deutliche Worte. Da heißt es in 1. Timotheus 6, ab Vers 8, aber wir können ab Vers 7 lesen, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begehrlichkeiten, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich viel Schmerzen. Das beschreibt unsere westliche Situation sehr zutreffend. Nimm dieses Wort einmal für dich ganz persönlich. Geldgier ist die Wurzel alles Übels. Immer mehr besitzen wollen. Mir fehlt nichts. Ich lebe in Geborgenheit. Können wir das sagen, wenn wir Nahrung und Kleidung haben? Das genügt mir. Das genügt mir. Paulus weiß auch, dass auch Christen Geld haben, dass sie etwas besitzen. Deshalb die Mahnung an die Reichen, den Reichen, Vers 17 und 18, in dieser Welt gebiete ich, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Und jetzt, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien. Die biblische Aufgabe von Geld und Reichtum ist, Geld muss immer schaffen. Muss immer schaffen. Aber bei anderen, Das ist die Aufgabe. Das ist der Dienst des Geldes. Nicht, dass ich sammle, sondern dass ich teile und verteile. Ich bin immer wieder überwältigt. Wir haben ja ein letzten Jahr das 40-jährige Jubiläum unserer Dienste in Indien gefeiert. Was aus diesen kleinsten Anfängen des Teilens entstanden ist. Am Anfang waren es, glaube damals 350 Mark, die Ramsayers und ihr Ziehsohn Java Komanapalli nach Indien überwiesen haben für einige Buben, die damit Unterkunft für Pflege und Ausbildung erhalten haben. Und dann ist das gewachsen, sind immer mehr dazugekommen, die gesagt haben, ja, ich will mitteilen, ich will mitgeben. Und heute sind es, wenn wir alle zusammenrechnen, mehr als 300.000 Menschen, die von der Netanja-Arbeit erreicht und versorgt werden. Muss man sich einmal überlegen. Ein gewaltiges Geschehen. Sicher für Indien, das ändert die Situation dort nicht grundsätzlich, aber es richtet ein Zeichen auf. Ein Zeichen auf. Das wirkt in der indischen Gesellschaft immer mehr. Wo Christen zusammenleben, gibt es keinen tiefsten Mangel mehr. Schon vom Äußeren her. Schon vom Äußeren her. Die sorgen füreinander. Die helfen einander. Die lassen einander nicht liegen. Das ist etwas vom Erschütterndsten, wenn man das sieht. Und das ist bis heute so. Zum Beispiel auf dieser Schnellstraße, die wir da oft öfters fahren, ein Unfall passiert und ein Mensch wird getötet. Es kümmert sich absolut niemand drum. Das Einzige, was gemacht wird, der liegt tot auf der Straße und dann werden einige Steine drum gelegt, damit die anderen ausweichen. Es kümmert niemand. Und dann gibt es einmal am Tag oder in zwei Tagen gibt es einen Karren von der Stadtverwaltung, die fahren da entlang und dann wird der Leichnam aufgeladen und weggebracht. Da gilt ein Leben nichts. Gilt ein Leben nichts. Und dort, wo Christen zusammenleben, da gilt jedes einzelne Leben und wird entwickelt und entfaltet. Wir haben seit 8 Jahren begonnen, und das gehört mit zu diesem Teilen. Ganz schlimm haben es die geistig und schwer körperlich Behinderten. Die werden versteckt. Völlig weggetan. Sie vegetieren oft in Gruben neben der Hütte der Eltern, zugedeckt mit Ästen und kriegen vielleicht einmal am Tag ein bisschen was zu essen, wie die Tiere. Das konnten unsere Pastoren nicht mehr mit ansehen und sie haben einige von diesen Kindern zunächst herausgeholt und zu uns gebracht. Und jetzt haben wir mit Hilfe von diesem Diakoniewerk Friedensort eine große Dienstgemeinschaft gebildet, wo Hunderte von solchen geistig und körperlich behinderten Kindern Hilfe erfahren. Ihr müsstet das sehen, wie die aufblühen. Wie die aufblühen. Und das macht ungeheuren Eindruck in den Dörfern. Und jetzt kommen schon Eltern und sagen, wir haben so ein Kind, wir haben uns nie getraut, das zu sagen, würdet ihr es nehmen? Teilen. Das gehört zu dem, mir wird nichts mangeln. Ich habe genug zum Leben und ich kann mit vollen Händen weitergeben. Das müssen wir noch sehr lernen. Und zwar nicht nur wir Christen. Das ist das, was, ich würde einmal sagen, das ist die entscheidende Frage der Weltpolitik. Das ist die entscheidende Frage. Die Politiker haben es längst begriffen. Sie sagen, wenn man diese Immigrantenwelle stoppen will, die Flüchtlingswelle, wo sie alle herkommen aus den Ländern Afrikas und Asiens, dann ist es nicht der Weg, dass man die Grenzen der EU dicht macht und dass man die Leute im Mittelmeer ertrinken lässt, sondern dann muss man in die Länder selber gehen und dort dazu helfen, dass wirklich Entwicklung geschieht. Haben die Politiker längst begriffen, aber sie machen es nicht. Ist auch eine schwierige Aufgabe, eine gewaltige, richtig zu teilen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jetzt machen wir Pause. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich. Wörtlich eigentlich, er macht mich satt. Da wird also dieses Nichts mangeln noch einmal inhaltlich gefüllt. Er macht mich satt. Johannes 10, Vers 10, die Stelle kann man sich gut merken, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben. Er macht mich satt. Wie heißt in dem Liedvers? Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, und führst mich in des Vaters Haus, wenn mir die Erd entgeht. Du weidest mich, du machst mich satt. Ich brauche nicht mehr, das ist ja schon normalerweise so, da feiert man ein Fest und dann gibt's ein Buffet. Und dann füllt man sich zum ersten Mal den Teller, so gute Vorspeisen. Man ist eigentlich schon satt, aber jetzt gibt's nur dreierlei Hauptgänge. Da kann man nicht widerstehen. Und nimmt nochmal, dann ist man pappsatt. Übersatt. Mehr als satt kann man eigentlich nicht sein. Das ist unsere Situation oft. Wir sind übersatt, übersatt. Und trotzdem begehren wir noch mehr. Wenn ich satt bin, bin ich im Frieden. Und dann ist die Not des Neides und des Vergleichens aus. Das steckt ganz tief in jedem von uns. Der Neid. Der äußert sich in dieser Form des Vergleichens. Ich vergleiche mich mit anderen. Und jetzt geht es gar nicht nur um äußeren Besitz, das auch macht viel aus. Was der andere alles hat, sondern da geht es auch um das, was der andere kann. Viel Unfriede in meinem und deinem Leben kommt immer wieder von dem, dass ich mich mit anderen vergleiche. Nein, du weidest mich, du machst mich satt. Ich kann zu mir selber Ja sagen, so wie ich bin. Das ist etwas ganz Wichtiges, was der Herr Jesus in unserem Leben schenkt. Ich kann zu mir Ja sagen. War immer interessant, wenn man in der Schule gefragt hat, wer würdest du gerne sein? Da kamen da der Beckenbauer, früheren Zeiten und so alle die Bekannten, das würde ich gerne sein. Ich würde darauf antworten und das ist eine Lebenserfahrung, die gewinnt man nicht leicht. Ich möchte ich sein. Ich möchte ich sein. Ich bin dankbar, ganz arg dankbar, wie mich der Herr Jesus gemacht hat, was er für Gaben in mein Leben gelegt hat, was er mir für Grenzen gesetzt hat. Ich bin dankbar. Ich möchte ich sein. Das heißt eigentlich, er macht mich satt. Ich sage Ja zu mir, denn du sagst auch dein Ja. Überlegt euch einmal, schreibt das mal auf. Kannst du diesen Satz für dich wirklich so nehmen? Ich möchte ich sein. Ich möchte ich sein. Ich bin froh, dass ich so bin. Ich akzeptiere auch meine Grenzen. Du weidest mich. Die Not des Vergleichens und damit des Neides hört damit auf. So viel Unfriede. Du weidest mich auf einer grünen Aue. Ich habe vorher gesagt, der Hirte bereitet die Weide vor. Er reißt vorher die giftigen Pflanzen aus. Das meint grüne Aue, bereitetes Land. So hat der Herr Jesus für dich und mich, auch das steht in diesem Psalm 139, die Weide vorbereitet. Da heißt es in Vers 16, Psalm 139, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, als derselbe noch keiner da war. Das heißt, die Weide bereiten. Der Herr Jesus hat für dein Leben von Anfang an, für jeden einzelnen Tag einen Plan, wie dein Leben gelingt, wie er dich weidet, wie er dich satt machen will. Allerdings setzt er das nicht zwangsweise durch. Das tut er nicht. Wenn ich es einmal so sage, als Christ leben, heißt, dass ich immer mehr hineinfinde in das, was Jesus mit mir tun will. Dass ich da hineinfinde. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber die Vorbedingung dafür ist, und es ist nicht schwer, dass ich jeden Morgen, Herr, ich danke dir für den Tag heute. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ich aufwache. Und ich möchte heute hineinfinden in das, was du mit mir vorhast. Wenn ich diesen Willen habe und ihm das sage, ich sage dann immer dazu, ich habe das für mich ganz praktisch gemacht, Herr Jesus, ich möchte heute hineinfinden in das, was du mit mir willst. Und ich will jeden Menschen, der mir heute begegnet, der etwas von mir will oder mich anspricht, als von dir geschickt ansehen. Mich kann man eigentlich so deswegen nicht stören. Wenn da jemand kommt und spricht mich an, auch wenn er dumm kommt, dann denke ich, den hat mir jetzt der Herr Jesus, ich habe heute Morgen so drum gebetet, den stellt er mir jetzt in den Weg und ich darf ihm begegnen. Ich sehe das als Möglichkeit. Und dann kann völlig Unerwartetes kommen. Wenn ich da zum Beispiel Schreibtisch sitze und bereite etwas vor oder schreibe etwas und das Telefon klingelt. Und ich nehme ab und irgendjemand ist dran, dann ärgere ich mich nicht, dass ich unterbrochen werde. Sondern ich habe ja am Morgen gesagt, Herr Jesus, ich will jeden Menschen, der zu mir kommt, den will ich als von dir geschickt ansehen. Und das befreit mich dann auch zum Gespräch. Lass uns einmal diese Linie mit ihm gehen. Er weidet mich. Herr, ich will hineinfinden in das, was du mit mir heute vorhast. Und erster Grundsatz, an dem kann man es am besten einüben. Ich will jeden Menschen, der mir begegnet, der etwas von mir will oder mich anredet, den will ich als von dir geschickt ansehen. Das befreit ungeheuer. Ungeheuer. Er weidet mich. In Jesu Weg hineinfinden. Er führet mich. Die zweite Beschreibung. Das heißt eigentlich, wenn ich jemanden führe, da will ich mit ihm zu einem Ziel kommen. Zu welchem Ziel will der Herr Jesus mit dir und mir kommen? Das Letzte. Dass ich im Himmel bin. Das ist sein Fernziel. Er hat noch Ziele jetzt auf dieser Erde mit dir und mir. Was will der Herr Jesus mit dir? Dass wir ihm brauchbar sind. Dass wir ihm brauchbar sind. Das will er. Und da arbeitet er an uns. Dass wir brauchbar sind. Dass wir das, was er uns zutraut, geht hin in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreatur. Dass wir das machen, dass er uns da brauchbar machen kann. In vielerlei Weise. Und noch ein drittes Ziel. Ein drittes Ziel, das der Herr Jesus mit dir und mir hat. Die Nachfolge, ja.
Seine Liebe weitergeben, die er uns gibt.
Seine Liebe. Wir sind nah dran. Bitte? Dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist sein Ziel. Dass die Liebe, die er in unser Leben legt, dass die sich ausprägt. Dass die sich ausprägt. Jesus ähnlicher werden. Leute, die meinen Vater gekannt haben, die sagen in letzter Zeit immer öfters zu mir, du wirst immer mehr wie dein Vater. Und zwar so, wie du sprichst und so, wie du aussiehst. Meine eigenen Geschwister sagen, du siehst aus wie der Papa. Das freut mich. Das kommt aber nicht von ungefähr, sondern ich trage ja seine Gene in mir. Die bilden sich offensichtlich, wenn man älter wird, bilden die sich immer deutlicher aus. Ist schön. Wir tragen das Jesus-Gen in uns. Seinen Geist. Und das will uns gestalten und will sich ausprägen. Er kennt sie an der Liebe, die seiner Liebe Frucht und die aus lauterm Triebe ihm zu gefallen sucht. Jesus ähnlicher werden. Da darf ich immer wieder darum bitten. In der Regel merke ich das selber nicht, sondern das sehen andere an mir. Das sehen andere an mir. Jesus ähnlicher werden. Seine Freundlichkeit. Es ist unvergesslich, wir fahren auf der Straße, auf der Autobahn und die drei Buben, die sitzen hinten im Auto und die winken da immer vor den Vorbeifahrenden. Und plötzlich sagt der Michael mit voller Überzeugung, als sein Auto hinter uns herfährt und dann überholt, Papa, das sind keine Christen. Habe ich gesagt, wie willst du das wissen? Du kennst doch die Leute gar nicht. Ja, hat er gesagt, die gucken so grimmig. Das ist schon ein Kennzeichen. Die Frucht des Geistes, Freundlichkeit, Freundlichkeit. Das hängt zusammen, das ist das, er weidet mich, dass ich ihm ähnlicher werde. Und das geschieht ganz gewiss und am meisten durch sein Wort. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Frisches Wasser, das ist ein Bild in der Bibel für das Wort Gottes. Für das Wort Gottes. Das frische Wasser. Dass die Bibel, dass das wirklich quellfrisch ist. Ist uns oft so gewohnt. So gewohnt. Ha, mit der Bibel hat mir einer gesagt, kürzlich, mit dem kann ich nicht viel anfangen. Wenn du da die lange Liste liest, wie die alle hintereinander, der zeugte den und den und den und den, ist ja langweilig. Ha, natürlich, das ist zunächst langweilig. Ich habe gesagt, mit dem brauchst du auch wieder anfangen. das ist etwas für Fortgeschrittene, für sehr Fortgeschrittene. Wenn ich die Listen lese von den Erzvätern, von den ganzen Genealogien, da steckt unwahrscheinlich viel drin, schon in den einzelnen Namen, wer wen zeugte, wie die Segenslinie weitergeht. Ihr habt von der Josefslinie gesprochen, das ist etwas ganz Wichtiges in der Bibel, aber mit dem brauchst du nicht beginnen. Mit dem brauchst du nicht beginnen. Wird öfters geraten, beginn doch mit dem Johannesevangelium. Lest das. Oder mit dem Markus-Evangelium. Diese gewaltigen Geschichten. Da kann man sich aufregen. Sagen, stimmt es? Und viele Theologen haben gesagt, nee, das sind nur erdichtete Geschichten. Jetzt lass mal an dich ran, wie wenn das so wäre. Ist ja gewaltig, was Jesus gesagt und getan hat. Das frische Wasser, das gestaltet unser Leben. Wenn ich die Bibel aufschlage, dass ich mir, das ist eigentlich die erste Voraussetzung, dass ich mir Zeit nehme. Dass ich mir Zeit nehme. Dann wird's spannend. Ganz einfache Hilfsmittel. Dass ich das, was ich lese, wir müssen uns schon deutlich machen, was wir in der Regel lesen, der Luthertext ist schon einige Jahrhunderte alt, er ist zwar immer wieder modernisiert, aber ist eine Sprache, die spricht man heute so nicht mehr im Alltag. Probier einmal das ganz einfach, das Bibelwort, das du gerade gelesen hast, in eigenen Worten, so wie man heute spricht, wiederzugeben. Dann fängt das ganz anders an, zu leuchten. Ganz anders, dann wird's frisch, dass ich grabe. Wer von uns versteht jetzt gleich, ohne dass er sich länger damit beschäftigt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir beten das ja sehr oft im Psalm 23. Wer sind denn die Feinde? Was heißt im Angesicht meiner Feinde? Du bereitest vor mir einen Tisch.
Dämonische Mächte.
Man kann einiges hier an Deutungen hineinlesen. Jetzt schlag einmal zum Beispiel dieses einfache Hilfsmittel auf, die Konkordanz unter dem Stichwort Feind. Und dann schau einmal, wen die Bibel als Feind bezeichnet. Wir kommen da ja noch drauf. Ich möchte es nur als Beispiel sagen. Graben, da braucht man Werkzeug dazu. Und eines dieser Werkzeuge ist eine Konkordanz. Selber formulieren, eine Konkordanz nehmen, das heißt nämlich, die Schrift legt die Schrift aus. Nicht meine Gedanken, was ich denke. Und dann gibt es ja auch Kommentare, wo andere gearbeitet haben, das erwarte ich eigentlich von denen, die die Gemeinde bezahlen, damit sie Zeit haben, die Bibel zu studieren, die sogenannten Theologen, dass sie etwas Hilfreiches für die Gemeinde hervorbringen. Das erwarte ich von denen. Ich sage es noch einmal, ich unterscheide nie zwischen Theologen und Laien, sondern immer nur zwischen Bibellesern und bezahlten Bibellesern. Ein Riesenvorrecht, bezahlt Bibel lesen zu dürfen. Aber das stellt mich auch in die Verantwortung. Ein ganz allgemeiner Grundsatz aber, denn der gilt auf jeden Fall. wenn dir selber beim Lesen und Studieren der Bibel etwas ganz neu aufgegangen ist, dann kannst du andere anzünden. Dann kannst du andere anzünden. Aber wenn man halt so eine liest, dann, ja, das weiß ich schon lang, dann gibt es vielleicht biblisch richtige Predigten, aber die sind kühl. Die sind kühl. Was mich selber anzündet, das zündet auch andere an. Das ist das frische Wasser. Du erquickest meine Seele. Das ist noch ein sehr, sehr interessantes Wort. Erquicken heißt eigentlich wörtlich, ich kann Atem holen. Ich darf Atem holen. Bis hin zu dem, das erste Mal, als um den Atem geht. Gott hat den Adam gebildet. Und dann heißt es, und er blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So war der Mensch ein lebendiges Wesen. Atem holen dürfen. Christsein heißt eigentlich, den neuen Atem, den Atem des Geistes Gottes eingeblasen zu bekommen. Und so entsteht der innere Mensch. Das heißt erquicken. Atem holen, aber auch in dem Sinn, jetzt schon in dieser Zeit, Jesus sagt das auch. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da steht das gleiche Wort. Im Griechischen heißt, wir haben das übernommen in unsere Sprache, anapausa, das heißt Pause machen lassen. Als wir da ins Pfarrhaus eingezogen sind in Dettingen, da sieht man vom Küchenfenster auf den Schulhof und der Thomas, der war damals 4, der stand da immer sehr interessiert und hat da zugeschaut, wenn die Kinder gespielt haben und alles. Und dann hat er mit Überzeugung gesagt, Papa, ich muss dringlich in die Schule. Dann habe ich gesagt, ja Thomas, du bist erst 4, das hat noch 2 Jahre Zeit, da kannst du ruhig dann viel lernen. Warum willst du denn unbedingt in die Schule? Dann hat er gesagt, weißt du, Papa, ich habe nie Pause. Das hat ihn fasziniert. Pause machen. Pause machen. Übrigens hat das ganz praktische, eine ganz praktische Seite. Unser Körper, unser Leib braucht Pause. Braucht Pause. Das gehört mit zu diesem Erquicken. Wie heißt es im Psalm 4? Das ist für viele ein ganz großes Problem. Wörtlich übersetzt heißt es da am Schluss, ich lege mich hin und schlafe ein. Ich lege mich hin und schlafe ein. Wie ist es bei dir? Ich lege mich hin und fange an, Schäfchen zu zählen. Ich lege mich hin und höre auf den Wecker. Ich lege mich hin und dann dringen alle Gedanken und Sorgen auf mich ein. Pause machen. Das ist eine natürliche Segensgabe des Herrn. Ich lege mich hin und schlafe ein. Das heißt erquicken. Das kannst du ruhig auch in deinen Tag einplanen. Mach mal Pause. Ich sage jetzt nicht den Slogan dazu, weil der stimmt nicht. Das regt ja an, dieses Getränk. Pause machen. Einfach mal aufschnaufen. Und das mit gutem Gewissen. Als die Jünger voll Freude zurückkommen von ihrem ersten großen Missionseinsatz, die Quellen fast über. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihnen, ruht ein wenig. Mach mal Pause. dass unser Leben wirklich in diesem Erquicken besteht. Der Herr lässt mich Pause machen. Er gibt mir Atem. Atem zum täglichen Leben. Atem zum neuen Leben. Er führet mich auf rechter Straße. Das zum Schluss jetzt. Das hebräische Wort ist zunächst ein bisschen verwunderlich. Straße heißt eigentlich wörtlich das Ausgerollte. Auch das ist ein Bild für die Bibel. So wird ja in Israel die Bibel gelesen. Sie ist auf Rollen, aufgerollt. Und wenn man die Bibel liest, dann blättert man nicht Seiten um, sondern dann rollt man das aus. Rechte Straße, ich forsche in deinem Wort. Ich gehe so hinter dir her. Ausgerollte Tora. Und da ist besonders jetzt, sind seine Gebote gemeint. Und das wird unterstrichen, wenn es hier steht, um seines Namens willen. Im Hebräischen wörtlich, weil es in Stein gemeißelt ist. Und was war in Stein gemeißelt? Die Gebote, nicht gemeißelt, sondern mit dem Finger hat Gott die Gebote in den Stein eingeritzt. Ein richtig unverlierbar. Das ist gemeint. So führt er mich, so erquickt er mich und so bringt er mich zum Ziel. Amen. Herr Jesus, wir staunen, wie das anfängt, aus deinem Wort zu reden, wie du redest. Du bist tatsächlich der, der uns Verirrte, Kaputte, die wir uns selber zugrunde gerichtet haben. Du bist gekommen und hast uns rausgeholt. Du hast das, was du an Gutem für uns vorbereitet hast. Du hast uns vor Augen gelegt, wir brauchen es ja nur zu nehmen. Du bist uns gut. Du bist nicht irgendwie zornig auf uns oder treibst uns an oder willst uns irgendwie da, sondern du willst uns gestalten, gebrauchen, dir ähnlicher machen. Du willst, dass wir zu dir kommen in die Ewigkeit. Und darum hören wir auf dich. Jetzt auch heute Abend unter diesem, wo du sagst, ich bin der gute Hirte. Wir wollen folgsame Schafe werden. Amen.